Die Bibel, ein tolles Buch, eine Schatzkiste an Ermutigung, Stärkung, Leitung, ein Universum an Erkenntnis und Weisheit und ein Türspalt in die göttliche Welt, die uns ja sonst gar nicht zugänglich ist. Unser Thema heute ist die Wahrheit in Gottes Wort. Und ich habe gemerkt, da mache ich ein Fass auf. Ich habe es ein bisschen zu spät bemerkt. Ich wollte eigentlich nur so ein paar Gedanken über dieses tolle Buch mit euch teilen und das mache ich jetzt auch einfach. Inzwischen ist mir aber auch deutlich geworden, dass da überall Fettnäpfchen lauern und ich wahrscheinlich fleißig in das eine oder andere hineintreten werde. Ihr werdet dann merken, warum. Definieren wir zunächst einmal Wahrheit. Da kann man auch schon seinen Spaß damit haben, mit allein dieser Definition. Wikipedia sagt, gemeinhin wird die Übereinstimmung von Aussagen oder Urteilen mit einem Sachverhalt, einer Tatsache oder der Wirklichkeit im Sinne einer korrekten Wiedergabe als Wahrheit bezeichnet. Okay, also Aussagen können wahr oder falsch sein, wenn ich das mal kurz versuche zusammenzufassen. Oder, wenn man weitergeht, tiefergehende Betrachtungen sehen Wahrheit als Ergebnis eines offenbarenden, freilegenden oder entdeckenden Prozesses des Erkennens ursprünglicher Zusammenhänge oder wesenshafter Züge. Und dies ist wohl eher so die Richtung, die uns heute interessiert. In der Bibel wird uns so manches über Gott, seine Welt, seinen Willen, sein Wesen offenbart. Und wenn wir in der Bibel forschen, dann werden wir Wahrheit entdecken. Das klingt doch spannend, oder? Definieren wir auch das andere Wort. Gottes Wort. Ich verstehe darunter die Bibel. Das ist jedenfalls das, was ich meinte, als ich das Thema aufgestellt habe und mir so selbst gestellt habe, die Wahrheit in Gottes Wort. Für manche ist das ja schon fragwürdig. Ist die Bibel nicht eigentlich nur ein Märchenbuch? So, ist sie überhaupt relevant? Und wenn sie relevant ist, dann doch wohl höchstens in dem Sinne, dass es ein interessantes, antikes Buch ist. Weil was findet man darin? Zunächst mal ein ganz altes, uraltes Weltbild, das wir heute so ja nicht mehr teilen. Dann ist es auch ungenau überliefert, wird gesagt. Man findet lauter Legenden und Mythen darin. Das hat doch keine historische Relevanz. Nun, ich würde das anders sehen. Die Bibel ist das Buch der Bücher. Biblia kommt aus dem Griechischen und dem Kirchenlateinischen und heißt Bücher. Und gemeint sind damit die heiligen Bücher, denn es ist ja eine Zusammenfassung verschiedener Bücher von verschiedenen Autoren geschrieben, die hier versammelt wurden und wo der Heilige Geist Gottes dafür gesorgt hat, dass sie uns heute vorliegen, damit wir daraus die Wahrheit über ihn und seine Offenbarung schöpfen können. Die Bibel, meist übersetzt. Im März 2018 existierten Gesamtübersetzungen in 674 Sprachen und Teilübersetzungen in 3324 Sprachen. Weltweit gibt es ca. 6000 Sprachen. In mehr als der Hälfte der weltweiten Sprachen existieren schon Teile der Bibel. Das ist doch faszinierend. Die Bibel ist auch meist gedruckt und meist verbreitet. Allein 2014 wurden weltweit 34 Millionen vollständige Bibeln verbreitet. Insgesamt werden wohl weltweit über 5 Milliarden Bibeln verkauft worden sein. Die Bibel ist ein echter Bestseller. Die Bibel, das meistgelesene Buch, naja, da bleibt vielleicht ein Fragezeichen, denn sicherlich ginge da noch mehr. Ich glaube, viele der verkauften Bibeln verstauben auch nur irgendwo im Regal. Sehr traurig und echt schade, denn was kann man darin alles entdecken? Übrigens, von wegen antikes Buch und ungenau überliefert, einfach nur mal so ein Beispiel. Julius Cäsar hat diese Schrift verfasst, Der Gallische Krieg. Und alles, was wir über diesen Gallischen Krieg wissen, das holt die Geschichtsschreibung aus dieser Schrift, was natürlich irgendwie auch mit einem ziemlichen geschrieben ist so mit einer bestimmten Richtung und Aussagerichtung von Julius Caesar. Aber wenn man das mal anschaut, es gibt davon, habe ich nachgelesen, etwa 70 Handschriften. Die älteste davon ist circa 900 nach Christus geschrieben worden. Also 950 Jahre nach der Abfassung. Das ist einfach mal so das, was man zum Gallischen Krieg sagen kann und woher die ganzen Informationen dazu kommen. Jetzt gehen wir mal in die Evangelien, also ins Neue Testament. Da finden wir Bruchstücke von Handschriften schon 30 Jahre nach der Abfassung. Also relativ knapp dran gibt es kleine Stückchen, wo man merkt, okay, da war schon der Text verfasst. Und circa 200 bis 220 nach Christus gibt es erste längere Abschnitte in Handschrift. Insgesamt hat man über 24.000 Handschriften zur Verfügung. Das Neue Testament ist der am zuverlässigsten überlieferte Text der Antike. Also von wegen ungenau überliefert. Was mich traurig macht, das ist, dass unter Christen ein recht erbittert geführter Kampf im Gange ist um die richtige Auslegung der Bibel. Lasst mich mal versuchen, das aufzuzeigen, ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Da gibt es auf der einen Seite die universitäre Theologie. Ein Stichwort aus diesem Gebiet ist so die historisch-kritische Methode. Da wird die Bibel in erster Linie als historisches Dokument behandelt, was ja auch Berechtigung hat. Und es wird gesagt, man müsse sich intellektuell redlich an dieses Dokument heranbegeben, ohne irgendwelche Denkverbote und mit dem nüchternen Blick von einem Menschen, der nach der Aufklärung lebt. Und ja, ich denke, redliche Fragen sind erlaubt. Beobachtung und Forschung sind wichtig, um zu richtigen Erkenntnissen zu gelangen. Zweifel sind aber auch erlaubt. Also ich denke, das ist durchaus alles im Rahmen. Das Problem ist, es gibt inzwischen nicht ein Jesus-Zitat mehr, das nicht von irgendeinem Forscher schon als unecht angezweifelt wurde. Und da bekomme ich dann doch Fragen. Ich befürchte, manche nehmen die Bibel, dieses doch wunderbare Buch, frei, fröhlich auseinander und hinterher bekommen sie es nicht mehr zusammengesetzt. Und da leidet dann der ganze Glaube drunter. Er erleidet Schiffbruch durch das viele Studieren. Ohne dass ich mich da jetzt über die universitäre Theologie erheben will. Aber ich befürchte, es ist nicht immer der hilfreiche Weg. Obwohl es natürlich eine ganz, ganz wichtige Grundlage ist. Schauen wir auf die andere Seite. Da gibt es Menschen, Christen, die sich zur Aufgabe gemacht haben, die Bibel eben genau vor solcher Art intellektueller Forschung zu bewahren. Manchmal werden sie die Bibeltreuen genannt oder sie nennen sich auch selbst so. Gegner sprechen auch gern von Biblizisten, von Konservativen, von Fundamentalisten. In unserer Frömmigkeitsrichtung werden wir wohl eher in diese Kategorie eingeordnet. Manchmal sage ich sogar mit Stolz, ja, ich bin ein Fundamentalist, denn ich stehe auf einem festen Fundament. Ich habe eine feste Grundlage, die ich mir nicht nehmen lassen werde. Aber ich befürchte, auch wir Bibeltreuen oder Bibelbeschützer, wie man es halt sagen möchte, auch wir gehen zuweilen mit der Bibel auf eine Weise um, die nicht wirklich adäquat ist. Wir behandeln, sicherlich unbewusst, die Bibel so, als hätten wir sie in der Tasche. Denn Bibeltreue wollen die Bibel ja vor den Angriffen der historisch-kritischen Forschung bewahren oder vor vielem, was da eben dazu führt, dass sie auseinandergenommen wird und dann so viel angezweifelt wird darin. Und deshalb postulieren sie zum Beispiel die völlige Irrtumslosigkeit der Schrift. Sie wollen damit jegliche Irritation, die dem Bibelleser begegnet, von vornherein weg erklären. Ich weiß nicht, ob das wirklich gelingt und vor allem auch, ob das wirklich nötig ist. Das Konzept der völligen Irrtumslosigkeit scheint mir doch von außen an die Bibel herangetragen. Auch in der Bibel gibt es tolle Aussagen, die dieses Buch zu etwas ganz Besonderem machen, aber diese Aussagen, die klingen anders. Sie sind weniger philosophisch belastet und weniger kategorisch. Es ist doch so, zur Redlichkeit des Bibellesens gehört es, auch für einen frommen Bibelleser, dass tatsächlich da und dort auch mal Fragen aufkommen, Irritationen. Die Bibel ist über einen langen Zeitraum entstanden, in verschiedenen Kulturen, geschrieben von den unterschiedlichsten Menschen. Sie ist ja nicht von Gott einem einzigen Menschen wortwörtlich diktiert worden. Wenn die Autoren im Neuen Testament zum Beispiel aus dem Alten Testament zitieren, und das tun sie sehr häufig, dann ist man mitunter überrascht. Denn nicht immer sagen die Stellen, die Matthäus, Paulus oder auch die anderen neutestamentlichen Autoren da so heraussuchen, in ihrem ursprünglichen Kontext das aus, wofür sie sie anführen. Also die Apostel belegen etwas mit alttestamentlichen Versen, und wenn man im Alten Testament nachschaut, wundert man sich, ich hätte diesen Vers nicht als Beleg genommen. Das ist keine Widerspruchslosigkeit oder Irrtumslosigkeit, wie wir sie heute definieren würden, wenn wir jetzt mal so gänzlich unbelastet da herangehen würden. Vielleicht sollten wir diese kategorischen Einordnungen lieber ganz lassen. Ich befürchte, irgendwie passiert dem Bibeltreuen das Gleiche wie dem Bibelkritiker. Er stellt sich über die Bibel. Der eine sagt, die Bibel ist ein antikes Buch und ich weiß ganz genau, wie ich damit umzugehen habe. Ich habe gelernt, welche Methoden ich anzuwenden habe und ich entscheide, was darin von Gott ist und was nicht. Und der andere sagt, die Bibel ist das Wort Gottes und ich weiß ganz genau, wie das auszulegen ist. Man kann auf zwei Seiten vom Pferd fallen, eben auch auf der frommen Seite. Wenn ich doch die reine Lehre kenne, dann darf es keine Irritationen mehr geben. Im Grunde geht dieser Ansatz auf den griechischen Universalgelehrten Aristoteles zurück. Die aristotelische Logik schließt den Widerspruch aus, damit zuletzt eine eindeutige logische Schlussfolgerung möglich ist. Sherlock Holmes treibt das auf die Spitze. Merkt ihr, auch hier gehen wir mit einer vorgefassten Philosophie an die Bibel heran. Und damit stellen wir uns im Grunde über die Bibel. Die Bibel hat unserer Denkvoraussetzung zu folgen. Ist das richtig? Auch wenn es eine fromme Denkvoraussetzung ist? Was machen wir dann aber mit all den Menschen, die die Bibel mit einer anderen kulturellen Brille lesen und dabei zum Teil zu ganz anderen Schwerpunkten in ihrer Auslegung kommen? Ist es gleich falsch, nur weil sie eben nicht zu den Schlussfolgerungen kommen wie wir, weil es sich das, was sie dann sagen, sich nicht mit unseren Lehrbetonungen deckt? Ich befürchte, die biblische Lehre ist vielfältiger, als uns Westlern lieb ist, und deshalb postulieren zu können, dass man die Lehre festlegen könnte, ist ein bisschen groß abgebissen. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ich möchte es insgesamt lieber mit Adolf Schlatter halten. Der sollte 1893 als Theologieprofessor noch nach Berlin berufen werden, um eine Gegenposition zu den dort herrschenden liberalen Theologen zu vertreten. Zuvor sollte im Kultusministerium seine geistliche und theologische Korrektheit überprüft werden. Und so fragte der preußische Minister Goßler Adolf Schlatter: Stehen Sie auf der Schrift? Und Schlatters Antwort finde ich genial. Herr Minister, ich stehe unter der Schrift. Ich glaube, uns gebührt eine gewisse Demut im Umgang mit der Bibel. Denn sie ist genau das, heilige Schrift. Wir werden sie nie in der Tasche haben. Nicht als Universitätsgelehrte und auch nicht als fromme Bibelleser. So, ich glaube, jetzt habe ich es mir tatsächlich mit Universitätsgelehrten und frommen Bibellesern verscherzt. Jetzt kann ich fröhlich weitermachen. Was wir in der Bibel finden, das finde ich, ist gut in 2. Timotheus 3, Vers 16 erläutert. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Habt ihr bemerkt, dass das jetzt die erste Bibelstelle in dieser Predigt ist? Schon verrückt bei unserem Thema heute, oder? Also, die Bibel führt uns zur Wahrheit. Ich würde Wahrheit hier mal verwenden in dem Sinne, Wahrheit als das Ergebnis eines offenbarenden Prozesses des Erkennens Gottes. Was gibt es Schöneres, als Gott zu entdecken? Den Schöpfer von allem, was ist, den Gott, der nicht fern ist, sondern der sich uns mit seiner Liebe zuwendet. Den Gott, der unser Vater und Hirte sein will. All das kann man in den Heiligen Schriften entdecken. Ja, aber bei der Wahrheitsentdeckung wird auch Schuld aufgedeckt. Denn es ist eben so, wir leben überwiegend nicht so, wie Gott sich das vorstellt. Vor ihm sind wir schuldig. Das zu erkennen, ist natürlich nicht schön. Es ist demütigend. Aber bei Gott ist es eine liebevolle Demütigung, denn er bietet uns ja auch einen Ausweg an. Indem wir an Jesus Christus glauben, kann unsere Schuld beseitigt werden. Das ist gemeint, wenn es hier heißt, dass die Schrift auf den richtigen Weg bringt. Unsere Entdeckungen in der von Gottes Geist eingehauchten Schrift werden uns früher oder später unweigerlich zu Jesus bringen. Und wenn wir sein Leben und seinen Opfertod am Kreuz für uns entdecken und annehmen, dann haben wir endlich den richtigen Weg entdeckt. Diesen Weg, den Gott schon so lange für uns vorhatte. Und wenn wir dann mit Jesus leben, so ein tolles, neues, total spannendes Leben mit dem Sohn Gottes, dann leben wir ein Leben nach dem Willen Gottes. Und um all das geht es in diesem Buch der Bücher. Das ist der eigentliche Zweck der Bibel. Nicht, dass wir sie auseinandernehmen und beurteilen. Auch nicht, dass wir sie bewahren vor Kritik, Fragen, Irritationen und Zweifeln, sondern dass wir unter ihr bleiben, um von ihr zu lernen und uns von ihr verändern zu lassen. An Gottes Wort sollten wir mit großer Demut herangehen. Das geziemt uns am meisten. Denn eines muss uns ja klar sein, unser Erkennen wird immer bruchstückhaft bleiben. Es gibt da diese schönen Verse aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 13, Verse 9 und 12. Denn was wir erkennen, schreibt Paulus da, ist immer nur ein Teil des Ganzen. Und die prophetischen Eingebungen, die wir haben, enthüllen ebenfalls nur einen Teil des Ganzen. Jetzt sehen wir alles nur wie in einem Spiegel und wie in rätselhaften Bildern. Dann aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Wenn ich jetzt etwas erkenne, erkenne ich immer nur einen Teil des Ganzen. Dann aber werde ich alles so erkennen, wie Gott mich jetzt schon erkennt. So wie Gott mich jetzt schon kennt. Ich werde die ganze Wahrheit immer nur teilweise erfassen können. Die ganze Wahrheit liegt in der Begegnung mit dem, der mich heute schon ganz und durch kennt. Die eigentliche Wahrheit liegt in der Begegnung mit der Person Jesus Christus, der von sich sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, es sei denn durch mich. Die Bibel ist heilige Schrift, sie ist Gottes Wort. Ich habe diese Begriffe schon fröhlich austauschbar verwendet in dieser Predigt. In der Bibel, hier in diesem Buch, zwischen diesen Buchdeckeln auf den verschiedenen Seiten, da offenbart sich Gott. Er hat dafür gesorgt, dass der Bibeltext so, wie er ist, vorliegt. Dass wir ihn vor uns haben in unserer Übersetzung, dass wir ihn studieren können, lesen können darin, dass wir die Urtexte anschauen können, wenn wir die Sprachen lernen. Hier in diesem Buch will er sich entdecken lassen. Hier will Gott, dass wir die Wahrheit entdecken. Hier will er, dass wir Jesus begegnen, der die Wahrheit ist. Jesus hat einmal gebetet, heilige sie, also heilige die Jünger, die Jesus-Nachfolger, heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Oder in etwas freierer Übersetzung, mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist die Wahrheit. In Gottes Wort begegnen wir dem Heiligen. Und deshalb sollten wir die Bibel auch immer mit einer gewissen heiligen Scheu ansehen. Nicht mit Angst, aber mit Demut. Wir werden sie nie in der Tasche haben und auch nie ganz und gar begreifen. Unser Erkennen bleibt Stückwerk. Aber Gottes Wort wird an uns arbeiten. Was wir da lesen und entdecken, das wird uns heiligen, also uns mehr und mehr für Gott weihen. Wir werden Gott entdecken, Jesus entdecken und seine Liebe zu uns. Und das wird unsere Liebe zu ihm vergrößern. Und je mehr wir ihn lieben, desto mehr werden wir uns ja auch seinem Willen und seinen Vorstellungen beugen und sie uns zu eigen machen. Wir werden zunehmend so leben, wie er es ursprünglich vorgesehen hatte. Mal wird das besser gelingen und mal weniger gut. Aber Gottes Wort wird in uns ein Verlangen danach erzeugen. Und der Heilige Geist wird uns darin unterstützen, dass es gelingen kann. Und in diesem ganzen Prozess werden wir zu Zeugen der Wahrheit, auf die wir in Gottes Wort gestoßen sind. Wie hat Jesus gebetet? Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist die Wahrheit. Wenn ich mich mit Gottes Wort beschäftige, dann wird es immer wieder diese Anreihung geben. Intellektuelle Zustimmung, Glaube, Tat. Es braucht diese Reihung und jeden Schritt und erst dann ist Wahrheit zum Ziel gebracht. Zunächst ist da beim Lesen eine intellektuelle Erkenntnis. Ja, jetzt verstehe ich etwas von Gott, ich lerne etwas über Jesus, da erkenne ich Zusammenhänge, da erfasse ich, was Gott von mir auch als Reaktion will, wie er will, dass ich lebe. Ich erkenne etwas. Und das kann ja schön sein und dann könnte ich das Buch zuschlagen und fertig. Das ist aber, da kann nicht Schluss sein. Dann muss nämlich der Glaube folgen. Ich werde persönlich berührt. Wow, das flasht mich jetzt. So sehr liebt Gott mich, so sehr mich. Das hat Jesus für mich getan. Das hat Jesus für mich getan. Aber auch, oh weh, jetzt bin ich echt erschrocken. Ich habe ja bisher völlig falsch gehandelt oder völlig falsch gedacht. Das muss ich ändern. Wo ich berührt wurde von Gottes Wort, da beginnt die Wahrheit in mir zu leben. Und dann muss die Wahrheit zum Handeln geführt werden. Ich muss umsetzen, was ich als Wahrheit neu erkannt habe. Und damit kommt die Wahrheit zum Ziel. Die Frage ist, will ich das überhaupt? Will ich mich über die Wahrheit belehren lassen? Will ich zulassen, dass meine Schuld aufgedeckt wird? Will ich auf den richtigen Weg gebracht werden? Will ich ein Leben nach dem Willen Gottes führen? Ne, das waren ja die Dinge, die wir im 2. Timotheusbrief entdeckt hatten. Habe ich überhaupt ein Interesse daran? Wenn ich das möchte, dann würde es sich doch lohnen, Gottes Wort zu lesen, zu studieren, zu meditieren, durchzukauen, zu verinnerlichen, tiefgründig, aber auch redlich, gründlich, jedenfalls viel mehr als bisher. Und vielleicht ist ja diese Corona-Zeit dafür auch eine ganz ideale Zeit, wo wir vielleicht Freiräume bekommen, da wo es so manches ja nicht möglich ist an Zusammenkünften oder an Zerstreuung, dass wir uns nochmal ganz neu die Bibel vornehmen und da nochmal ganz neu eintauchen und diese Schätze für uns auch entdecken. J.P. Moreland, ein amerikanischer Theologe, der hat Folgendes gesagt. Unsere Gesellschaft hat Helden durch Berühmtheiten ersetzt. Das Streben nach einem reifen Charakter durch das Streben nach einem flachen Bauch, Substanz und Tiefe durch Image und Persönlichkeit. Das Wort Gottes, die Bibel, hat aber das Ziel, uns in die Tiefe zu führen, uns Substanz zu geben, unseren Charakter reifen zu lassen und uns so zu echten Helden zu machen. Nein. Nein, ich möchte kein Bibelauseinandernehmer sein. Aber ich möchte die Texte der Bibel redlich und ehrlich anschauen, Fragen zulassen und manchmal auch Zweifel und sie nicht unterdrücken. Ich möchte studieren, denn studieren ist gut, weil man dabei so viel lernen und entdecken kann. Und irgendwie möchte ich auch kein Bibeltreuer sein. Jedenfalls nicht, wenn das heißt, dass ich die Bibel gegen Angriffe und Fragen verteidigen müsste. Und dass ich die eine biblische Wahrheit für alle Bibelverse kennen müsste. Und sie auch mit großer Vehemenz zur Sprache bringen muss, sodass andere Bibelleser, Bibelforscher und Bibelentdecker für mich zu Feinden werden, wenn sie sich wundern, wenn sie Fragen stellen oder zu anderen Schlüssen kommen als ich. Nee, das will ich nicht. Was ich sein möchte, das ist etwas anderes. Ich möchte ein Bibelstauner sein und bleiben. Ein Bibelstauner. Einer, der demütig in das Wort Gottes schaut und dabei den Blick von Jesus erhascht. Einer, der sich öffnet, damit Gott durch das Wort, durch dieses Wort in der Bibel, zu ihm reden kann. Mir soll es um die Wahrheit gehen. Nicht so sehr, damit ich Recht behalte, sondern damit sie mich berührt, verändert, heiligt, für Gott weiht. Ich muss gar nicht so viel wissen, aber was ich weiß, das möchte ich umsetzen. Ich möchte den Schatz der Wahrheit entdecken, der zwischen diesen Seiten hier zu finden ist. Diesen Schatz möchte ich entdecken. Ich möchte lieber darüber staunen, mich daran freuen und anderen davon erzählen. Gott ist großartig. Jesus hat dich lieb. Du kannst ihm begegnen. Hier zwischen diesen Seiten. Nimm und lies und entdecke die Wahrheit selbst. Amen.